ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und in diesem Podcast spreche ich mit den interessantesten Menschen, die wir in unserem Land und manchmal auch in anderen Ländern haben. Und einer, der immer wieder auf sich aufmerksam macht durch seine schauspielerische Leistung, aber auch durch seine Haltung, das ist Jannik Schümann.
Talk mit Thees.
Ich habe schon ein paar Mal die Absage bekommen, das passt nicht, da ist dir deine Schönheit im Wege. Das hat Disney ganz viel gemacht, oder man kann es so lesen, und hat Bösewichte mit schwulen oder lesbischen Stereotypen versehen. Außer für die Öffentlichkeit habe ich da nie ein Geheimnis draus gemacht. Und deswegen dachte ich, es wird sich nicht viel verändern für mich. Aber es fiel eine Last von meinen Schultern, die ich vorher nicht gespürt habe.
Jannik Schümann ist bekannt für Kinofilme wie Die Mitte der Welt oder Jugend ohne Gott. Im Fernsehen war er zu sehen in Mein Sohn Helen oder in Serien wie Die Diplomatin oder Charité. Oder auch in der Streaming-Serie Sissi. Da spielt er den Kaiser Franz. Außerdem habt ihr ihn gesehen in dem Sechsteiler Disco 76. Nebenbei hat Jannik noch Englisch und Medienwissenschaften studiert und Jannik liebt Hörspiele. Zum Einschlafen, aber auch als Sprecher. So ist er zu hören in der epischen Produktion Der römische Traum. Dieses Hörspiel ist die erste professionelle deutsche Hörspieladaption eines Videospiels. Außerdem ist er natürlich Justus Jonas in der Hörspielreihe Die drei Fragezeichen Kids. Und da kommt er immer wieder in so schöne Situationen im echten Leben, von denen er hier gleich erzählt. Wir sprechen außerdem über seine Rede, die er vor dem Deutschen Bundestag halten durfte. Und besonders kurios ist der Antrag, den er von seinem Freund bekommen hat. Außerdem haben SchauspielerInnen auch heute noch Nachteile, weil sie sich geoutet haben. Bleibt dran und hört, was Jannik Schumann dazu sagt.
Ein Podcast von SWR 3.
Also guten Tag.
Hallo Christian.
So, guten Tag, der Hamburger Jung.
Guten Tag, der Hamburger Jung.
Ja, der Hamburger
Jung
ist
aus Hamburg eigentlich.
Na, so ein bisschen,
du hast nämlich ein paar Mal Schnacken vorhin gesagt.
Ach, okay, ja.
Dass du dich ein bisschen verraten, dass du vielleicht aus dem Norden kommst.
Na, ich komme aus Lübeck, habe in der Nähe von Hamburg, bin ich aufgewachsen.
Nördlicher als Hamburg.
In Schwarzenbeek, ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Ja, wir haben mit dem Fußballverein Hamburger Leistungsklasse immer gespielt. Siehste. Aber auch nur ein Jahr, haben immer nur einen draufgekriegt. Von daher, das ist meine Vergangenheit. So, Jannik, vielleicht als erstes kurz einen Steckbrief mit dir.
Ja,
kurzen Steckbrief, gefühltes Alter.
Meins oder deins?
Deins. Entschuldige bitte, ich mache den Steckbrief mit dir.
So, okay, wie alt schätze ich dich?
Gefühltes. Nein.
Mein gefühltes Alter.
Ja, gefühltes Alter.
30.
Stadt des ersten Kusses?
Hamburg.
Hamburg. Dialekt, ja, nein?
Nein, trainiert.
Aber welchen Dialekt hast du gesprochen? So ein Breit oder was?
Nö, also wenn ich nach Hause komme, jetzt höre ich das schon bei meinen Eltern, dass die reden alle so ein bisschen mehr so, ne?
Ein
also,
bisschen so Sing-Sagen so.
Sing-Sagen und so ein bisschen sagen und schnacken oder ist auch ja. Stein und so, ne? Also, aber das, so doll habe ich nicht geredet, aber dadurch, dass ich als Kind schon angefangen habe, Bücher und Hörspiele zu sprechen, wurde mir da einfach jeglicher Dialekt abtrainiert.
Das stimmt. Wo bist du entdeckt worden? Also auch so der Klassiker auf der Straße?
Tankstelle.
Oder? Tankstelle? Mhm. Okay. Wer hat dich an einer Tankstelle angesprochen?
Also angefangen hatte ich damals im Musical in Hamburg in der Neuen Flora, da lief Mozart 2001 und das war eine Zeitungsannonce, ein Aufruf und dann bin ich ganz klassisch zum Casting gegangen und danach, unabhängig von diesem Job, den ich dann tatsächlich schon hatte, hatte mich meine damalige Kinder- und Jugendagentin an einer Tankstelle angesprochen, weil sie gerade ihre Agentur gründete und irgendwie immer Augen auf hatte für junge Menschen, die, weiß ich nicht, aufgeweckt wirkten oder so. Und dann hat sie mich angesprochen und gesagt, meine Mama soll sie mal anrufen, so. Hat mir ihre Visitenkarte gegeben. Genau, es war tatsächlich die Tankstelle.
Das ist echt kurios. Mhm. Aber du sahst dann offensichtlich wie ein hübscher Junge aus.
Nein.
Warum nicht? Aber warum hat sie dich angesprochen?
Und nicht meinen Kumpel. Das ist nämlich wirklich das Ding. Ich war mit einem anderen gleichaltrigen Jungen dort.
Okay.
Und die Frage stelle ich mir sehr, sehr oft. Aber vielleicht, ich werde niemals eine Antwort finden. Das heißt einfach annehmen.
Du hättest sie aber fragen können in der Zwischenzeit. Warum hast du mich eigentlich damals angesprochen?
Nee, mit der bin ich nicht mehr.
Ah, okay. Was ist aus dem Kumpel geworden?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Okay. Aber warum hast du jetzt gleich sofort gesagt nein? Weil du bist ja heute ein sehr gut aussehender Mann.
Danke.
Aber damals als Kind ja sicherlich auch.
Wenn ich mir so Fotos anschaue und dann würde ich jetzt nicht sagen, objektiv betrachtet süßeste, schönste Kind.
Ja.
Also da gibt es andere wirklich schönere Kinder.
Aber irgendwas musst du gehabt haben.
Irgendwas war da.
Geschwänzter Beruf.
Das verstehe ich nicht.
Also welchen Beruf schwänzt du?
Also, weil ich den richtig kacke
was
finde?
Hättest, nein, was hättest du denn eigentlich? Was hättest du eigentlich?
Grundschullehrer.
Grundschullehrer? Mhm. Okay. Lieblingsort.
Lieblingsort, das ist aber schwer. Zu Hause vorm Kamin.
Ganz lustig, wie viele dann immer sagen, so zu Hause. Und es ist ganz oft das Wohnzimmer.
Ja. Naja, am schönsten ist doch, wenn man sich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn man sich sein Zuhause kreiert, was man zu einem Lieblingsort macht und wohin man sich immer zurücksehnt.
Ja. Ja, das ist perfekt. Ich würde immer als erstes an irgendwas denken, was draußen ist.
Ah, ja.
Hast du irgendwann so einen Ort, der einem so Kraft gibt?
Aber ich glaube, weil ich so viel weg bin in meinem Beruf, ne, und so oft woanders drehe, denn die Zeiten, die ich zu Hause sein kann und also wenn ich morgens zu Hause aufwache und Zeit habe, mich auf meinen Sessel zu setzen, um zu lesen und einen Kaffee zu trinken, dann ist das für mich Gold.
Ja.
Und ich glaube, das hat mit dem Beruf zu tun, warum mein Zuhause mein Lieblingsort ist, weil ich einfach so viel unterwegs bin.
Macht total Sinn. Heute Morgen hast du dich auch in den Sessel gesetzt und ein Buch gelesen?
Ja.
Was war's?
Gerade lese ich Im Leben nebenan von Anne Sauer, erschien beim DTV-Verlag, ihr Debüt. Über eine Frau und schwanger sein, Mutter sein. Ja, sehr, sehr toll.
Du klingst fast wie so eine PR-Maschine.
Nee, ich
alles
bin.
Alles aber so erschienen im DTV-Verlag.
Ja, weil ich habe ja neuerdings einen Buchclub im Podcast-Format gegründet und gelauncht vor 2 Monaten. Und deswegen, also Bücher ist meine absolute Leidenschaft. Vielleicht kommen wir dazu später noch.
Bestimmt.
Deswegen, wenn wir über Bücher reden, höre ich nicht auf. Vielleicht stellst du mir die Fragen auch einfach nicht. Dann sind wir ja schneller weg.
Oder wirklich zum Schluss.
Oder zum Schluss.
Okay. Jemand, der ganz viele Bücher liest, der hat auch ein Lieblingswort.
Oh mein Gott.
Weiß.
Lieblingswort?
Mhm. Ein Lieblingswort.
Also, weiß ich nicht, Liebe.
Und hervorstechendstes Merkmal, an dem man mich sofort erkennt?
Oh, das finde ich schwer, über mich selbst zu sagen, aber wenn ich zusammenfasse, was ich oft höre, dann sind es blaue Augen.
Blaue Augen. Und Tattoo, ja, nein?
3.
Das ja. Welches war das erste?
Die Heiligtümer des Todes von Harry Potter.
Das hast du dir, das hast du als Schriftzug?
Nee, das habe ich als Symbol, ne? Das ist, es gibt da ein festes Symbol.
Cool.
Genau. Und das ist, liebe ich ganz toll, weil ich bin totales Potter-Kind, aber es fällt mir jetzt ganz schwer, weil ich mich von dieser Autorin so dermaßen distanzieren muss, dass ich das kurz für alle, die hier zuhören und sagen, wie kann man Harry Potter unterstützen, sagen möchte. Das ist für mich das klassische Beispiel für Werk von Autor trennen.
Ja. So. Und es geht auch.
Das muss ich da schaffen, weil ich Harry Potter zu genial finde. Aber was J.K. Rowling da abzieht mit ihrer Transfeindlichkeit, ist wirklich nicht zu überbieten.
Wenn jetzt was Neues rauskäme?
Dann würde ich es nicht mehr lesen.
Okay. Okay, und die anderen beiden Tattoos, was ist das?
Die anderen beiden auf meinem linken Oberschenkel ist ein Bild von Billy Elliot, weil Billy Elliot mein absoluter Lieblingsfilm ist.
Wo er so springt oder was?
Genau.
Wo die Knie so zur Seite sind, Füße in der Luft.
Nee, aber er springt schon und hat seine Boxhandschuhe und seine Ballettschuhe um den Hals hängen. Der kam raus, als ich ein kleiner Junge war und ich konnte mich mit Billy so doll identifizieren. Als Junge, der auf dem Land groß geworden ist, in einer Arbeiterfamilie, aber eigentlich nicht Fußball, sondern spielen wollte, sondern tanzen wollte.
Mhm.
Und Billy wollte Ballett tanzen und nicht boxen, so. Der Unterschied ist, dass ich von meiner Familie von Anfang an sehr unterstützt wurde und ganz viel Liebe bekommen habe. Aber trotzdem war da diese Verbundenheit zu diesem Charakter und dieser Film, der mich so berührt und den ich jedes Mal gucke und einfach bitterlich weine, dass Billy auf meinem Körper sein musste. Und das dritte Tattoo ist, ich habe mit Freundinnen von mir vor ein paar Jahren einen Adventskalender ins Leben gebracht. Und wir haben Adventskalender verkauft und wir nennen uns der Adventschallenger. Ich muss aber auch dazu sagen, es ist das erste Jahr, in dem wir keinen Adventskalender verkaufen, weil es so strukturelle Veränderungen in unserem Freundinnenkreis gab.
Also dieses Jahr oder?
Genau,
oder
dieses Jahr. Ja.
Dieses Jahr, okay.
Mit irgendwie Babys und die Zeit ist nicht mehr da und so. Ne? Das ist der einzige Grund, aber wir bestehen immer noch als Freundinnengruppe. Und das ist unser Firmenlogo. Es sind 3 missglückte Häuser vom Nikolaus. Genau.
Aber das ging echt so weit, dass du es dir hast tätowieren lassen.
Und zwar im ersten Jahr, wir alle.
Krass.
Ja.
Sassi, habt ihr wirklich schon Profit rausgeschlagen? Habt ihr schon T-Shirts verkauft damit oder hier Spreadshirt?
Nee, wir haben Merch gehabt. Wir haben so Jutebeutel und so Shotgläser und so. Auch wichtig, direkt Schottgläser.
Genau. Das ist, ihr seid echt krass, ihr seid aber schon auch ein bisschen verrückt, ne?
Also, ja, oder wir.
Das lässt man sich ja eigentlich jetzt nicht so schnell tätowieren.
Also, ja, aber das ist so eine tolle, also A, finde ich das Logo ziemlich schön und das ist so eine besondere Zeit in meinem Leben gewesen oder, ja, an die ich einfach immer wieder zurückdenke. Es war ganz besonders und ganz wichtig.
Und wann war das, 2020 oder was?
Nein. Angefangen haben wir 20. Kann ich dir auf die Schnelle nicht sagen, aber bestimmt 2020. Nee, okay. 2019.
Jetzt ah, okay, 2019 schon. Du liebst Hörspiele.
Ich liebe Hörspiele.
Schon dein ganzes Leben lang. Jetzt ist natürlich die Frage bei dieser großen Produktion hier, der römische Traum, wie oft bist du mitten in der Produktion eingeschlafen?
Was meinst du? Warum sollte ich da einschlafen?
Also ich kenne Menschen, die schlafen bei Hörspielen.
Kenne ich. Ich bin meistens nach dem Titelsong weg.
Oh, das geht aber schnell.
Ja, es geht ganz schnell.
Auch heute noch wirklich.
Man muss dazu sagen, ich kann wahnsinnig schnell einschlafen, grundsätzlich. Und es ist oft so, dass ich nach dem Hauptsong oder nach dem ersten Kapitel einschlafe.
Aber du brauchst es.
Ja.
Auch heute noch.
Ja.
Was hast du gestern Abend gehört zum Einschlafen?
Bibi Blocksberg.
Das ist so, welche Folge?
Warte mal kurz. In Amerika.
In Amerika, das ist
eine alte Folge.
Da. Das ist lustig. Aber wie schön ist das? Warum eignet sich das so gut zum Einschlafen? Oder versuchst du einfach diese Kindheit einfach noch festzuhalten?
Also es weckt so ein bisschen Kindheit. Es ist einfach ein Universum. Das ist jetzt bei uns hier im römischen Traum nicht so. Aber bei Bibi Blocksberg ist das der ultimative Beweis für eine Welt, die einfach sowas von in Ordnung ist. Und wo das einzige Problem ist, dass sie den Hexspruch vergessen hat. Ne? Aber mehr Probleme gibt's auch gefühlt dann da nicht. Mhm. Und das ist echt ganz schön, mal in Geschichten einzutauchen, bei all dem, was gerade auf der Welt passiert, die diese Probleme haben.
Ja. Und wann hast du das letzte Mal die drei Fragezeichen, also die erwachsenen drei Fragezeichen gehört zum Einschlafen?
Also genau, ich wechsle mich immer ab. Ne? Okay. Also vielleicht bestimmt im letzten Monat habe ich auch drei Fragezeichen gehört, genau.
Ja, schön. Der Spruch, alle Wege führen nach Rom, kommt letztendlich auch aus der Zeit, in der euer Hörspiel auch spielt. Pax Romana, das war so diese Phase 200 Jahre lang, als alles relativ friedlich war. Kultur hatte Aufschwung, Wirtschaft hatte Aufschwung. Das ist so die Phase des guten Roms, ne? Damals, in der das Ganze spielt. Und es war auch damals so gemeint, Straßen wurden wirklich so geplant auch, weißt du, dass sie sternförmig alle führten. Wirklich nach Rom führten. So, hat eine dieser Straßen für dich auch schon nach Rom geführt? Du kennst die Stadt?
Ich kenne die Stadt, ja.
Okay.
Ich durfte vor 2 Jahren die Diplomaten dort drehen. Das ist eine Reihe im ersten mit Natalia Wörner. Richtig. Die habe ich 7 Jahre lang gedreht. Und der letzte Teil, in dem ich dabei war, fand in Rom statt. Und das war unfassbar, weil ich 4 Wochen da sein durfte und, weiß ich nicht, 14 Drehtage hatte und die Hälfte des Monats aber einfach die Stadt kennenlernen konnte. Und zwar nicht als Tourist, der innerhalb von 3 Tagen vom Kolosseum zum Vatikan eilen muss, sondern jemand, der einfach 2 Wochen lang durch die Gassen geströmt ist und die Stadt kennengelernt hat, weil er an Orten gelandet ist, aus Versehen. So. Es war eine ganz tolle Drehzeit.
Der interessanteste und überraschendste Ort für dich, den du entdeckt hast damals?
In Rom.
In Rom. Also ich abseits der Touristenpfade.
Ja, also ich wollte gerade sagen, die Sixtinische Kapelle hat mich schon extremst fasziniert. Und das Kolosseum auch. Aber das sind natürlich jetzt auch einfach die beiden Beispiele für touristische Orte. Ich habe in Trastevere gewohnt, ein Bezirk, der wahnsinnig toll ist. Und habe dort... Ich bin ein Foodie. Ich liebe es, wenn ich in Städten bin, rauszufinden, wo man sehr gut essen kann und wo die Locals hingehen und wo nicht die Touris hingehen. Und ich habe in Rom so 3 Orte, die ich hatte. Mein Bäcker zum Beispiel gegenüber von meiner Wohnung, der war wirklich der Bäcker, wo alle Locals morgens hingingen. Und das war für mich, das waren so die besonderen Momente, wenn ich dort morgens mir meinen Kaffee, meinen Espresso und meinen Croissant geholt habe. Okay. Das waren so die schönen Orte für mich, ja.
In der Zeit damals konnte man ja Unglaubliches kaufen. Also Pfauen, Pfeffer aus Indien, Straußeneier aus Afrika. Es war so eine Globalisierung light, die damals in dieser Zeit schon war. Man konnte Eis aus den Alpen kaufen im alten Rom.
Ja, krass.
Zu dieser Zeit. Welchen Luxus hast du dir gegönnt schon in deinem Leben? Erstes großes Honorar. Gage.
Das kann ich dir genau sagen.
Honorar bei euch. Gage.
Das weiß ich noch. Ich habe mir damals von meiner Theatergage, ne, bei Mozart, als ich da 9 Jahre alt war, ja, habe ich mir davon eine, warum auch immer, ich war auch viel zu jung dafür, so eine Modelleisenbahn, also ein Teil einer Modelleisenbahn, aber keine Eisenbahn, sondern vom Hamburger Jahrmarkt eine Wildwasserbahn, Modellbau. Und die fand ich also so toll, dass ich die unbedingt haben wollte und dann wollte ich sie zusammenbauen und habe das natürlich nicht wirklich geschafft, ne? Also ja, weil ich noch zu klein war dafür, aber das war, warum auch immer, ich finde es aber auch irgendwie ganz cool, dass meine Eltern nicht gesagt haben, du lass mal, ne? Ist jetzt irgendwie, bist noch zu klein für, weil ich das wirklich haben wollte. Und ich habe gerade gestern, weil ich gestern beim Pflanzenholländer in Berlin war und die haben so ein Winterwunderland und da gibt es so Modellbaudinger, da habe ich gestern noch an die Wildwasserbahn gedacht. Witzig. Und habe mir gedacht, dass ich das eigentlich gerne wieder hätte. Ich liebe Basteln.
Oder? Mhm. Das hat was ganz Befriedigendes.
Ja, voll.
So malst du auch gerne Sachen an?
Ja, nee, also ja, aber mache ich nicht.
Nein, okay.
Aber Puzzeln mag ich super gerne. Genau.
Ich hatte neulich mit Melanie Rabe, der Thriller-Autorin, gesprochen. Die hat so ein Buch rausgebracht, Das Jahr der Wunder, mit 365 kreativen Tipps fürs Jahr. Und da heißt es, male irgendetwas an.
Ah, geil.
Also entweder meinetwegen eine Wand, einen Stuhl, die Fingernägel deines Freundes. Male irgendetwas an. Weil das etwas unglaublich Befriedigendes hat, wenn man dann gesehen hat, wie diese Farbe sich ändert. Und bei ihr war es wunderschön, die hat ja 10 Jahre lang versucht, Bücher an die Verlage zu kriegen und hat es aber nicht geschafft. Hast du was gelesen von ihr schon mal?
Nein.
Okay, der Schattenbahn wurde auch verfilmt vor einiger Zeit als Mehrteiler nach ihrem Buch. Und nach 10 Jahren bekam sie dann diesen Anruf, ja, das Buch wird verlegt. Und was hat sie gemacht? Als Übersprungshandlung, sie ist in den Keller gegangen und hat eine Wand pink angemalt.
Ach, geil.
Einfach nur, nichts anderes. Ja. Weil sie nicht wusste,
wohin mit
was sie
Gefühl
mit dieser Freude machen sollte. Wie intuitiv ist sie runtergegangen, bevor sie irgendjemanden angerufen hat und hat einfach eine Wand pink gemalt. Als Übersprungshandlung.
Ja.
Und von daher, der Tipp macht total Sinn. Also, was ist mit einem macht, wenn man anmalt? Mhm. Genau wie Basteln. Ich liebe Basteln auch. Liebst du auch Origami? Ich finde Origami schon total
mag
geil.
Ich auch
das
sehr
ist
gerne.
So kurz.
Ja.
Und so fasziniert. Die japanischen Studenten machen das ja während der Vorlesung an der Uni, machen die alle Origami. Da sitzen 300 Studenten und 300 Leute machen Origami.
Nicht
das hat Doris Dörri war erzählt, als sie da so auf Lesetour war.
Ja.
Ich finde das so faszinierend, dass das so in der Kultur drin ist. Ich finde es einfach herrlich. Einige, die uns jetzt gehört haben, auch gerade natürlich die Kinder oder die schon lange Hörspiele gehört haben, werden natürlich diese Stimme jetzt auch wieder erkannt haben. Da ist Justus Jonas, die 3 Fragezeichen Kids. Das begleitet dich ja jetzt seit wie vielen Jahren?
Ich glaube mittlerweile fast 17.
Unglaublich. Mhm. Ja, und du klingst wie? Damals.
Ja, also ich mache meine Stimme ein ganz bisschen höher, ne, als Justus. Und man hört natürlich, dass die Stimme noch klarer ist als, weiß ich nicht, wie alt ich da war, 15-, 16-jähriger Junge. Aber ich krieg das immer noch hin. Oder wir kriegen das immer noch hin, genau.
Und die anderen von den großen 3 Fragezeichen, die sind ja Ende 50 teilweise.
Ja,
oder
das ist absurd.
Die sprechen das immer noch.
Ja,
das heißt
toll.
Ja auch für dich, das ist ein Job. Eigentlich bist du da im fast Lebensende.
Oh, ich wünschte. Das ist wirklich, jedes Mal, wir nehmen 2 Wochenenden im Jahr auf. Und jedes Mal, wenn wir aufnehmen, bin ich so glücklich darüber, dass dieser Job, den ich niemals als Job bezeichnen würde, weil es so ein Traum ist, dass der mich gefunden hat. Und das ist wirklich, ich bin ganz dankbar dafür.
Was ist die schönste Reaktion, die du bekommen hast? Also die schönste unter all den vielen dankbaren Kinderreaktionen?
Was oft passiert ist, dass bekannte Freunde, Freundinnen mir schreiben und nach Sprachaufnahmen bitten für Geburtstage. Und oft filmen sie ihre Kinder, wenn sie diese Nachricht abspielen. Und das ist sowas Besonderes, wenn du ein Kind hörst oder ein Kind dabei zusiehst, wie es eine Nachricht von Justus Jonas bekommt. Und Justus grüßt, Justus kennt den Namen, Justus weiß, wie alt das Kind geworden ist. Justus hat natürlich von den Eltern noch irgendwie 1, 2 Charaktereigenschaften mitgeteilt bekommen. Und das Kind versteht die Welt nicht mehr. Denkt, wie kann das denn jetzt sein, dass Justus das alles über mich weiß? Und Justus sagt am Ende sogar, wie toll wäre es, wenn wir mal zusammen Fall lösen können. Also, ne, und dann sieht man diese Kinderaugen und das ist wirklich das größte Geschenk.
Aber wie schön, dass du das offensichtlich auch gerne machst.
So doll gerne.
Weil das kann ja auch wirklich nerven, wenn man permanentes machen muss. Und ich kann mir vorstellen, dass andere da nicht so freudig darauf reagieren. Na ja, mache ich euch. Ja, schon wieder. Aber für dich ist das
einfach weil das, glaube ich, mein absoluter Traum ist, den ich da lebe.
Und das Gute ist ja, je länger es die 3 Fragezeichen Kids gibt, desto mehr Geld kannst du auch verlangen, weil man ja dann wirklich abhängig wird von deiner Stimme. Du hast ja Macht. Deine Stimme kann man nicht einfach austauschen.
Kann man nicht austauschen, aber in diesem Kontext denke ich tatsächlich, das klingt ja gerade so ganz negativ, Christian.
War du so ein kleiner Gedanke für schlechte Zeiten?
Ja, genau, so für schlechte Zeiten. Also den Gedanken habe ich zum Glück nicht, weil das ja auch immer ein Miteinander ist, ne? Also ein Miteinander, und ich glaube, dass am Ende hört man das auch, ist das halt nur so gut, wenn alle mit Herzblut dabei sind, und dann ist das Geld zweitrangig.
Auf der anderen Seite wird die KI möglicherweise so einiges verändern. Man wird deine Stimme, man kann sie jetzt schon herstellen, aber noch traut man sich nicht.
Noch ist es rechtlich nicht erlaubt. Ne?
Nee, also, und da wird es dann vielleicht auch nie sein.
Genau, das ist natürlich, aber das ist ja die grundsätzliche Frage, die man sich in Bezug auf KI stellt, was moralisch vertretbar ist, wie, ne, also wie man KI in seinem Alltag integriert. Aber ja klar, es ist alles, es ist, also der ganze Sprecherjob ist ein gefährdeter Beruf.
Wie oft wird deine Stimme erkannt? Auf der Straße? Also auch wirklich dann nur die Stimme, nicht das Gesicht?
Das habe ich nicht, aber ich habe das, wenn ich am Set bin, dass oft Menschen zu mir kommen nach ein paar Tagen und denken, oh Gott, jetzt weiß ich, warum ich dich kenne. Du läufst jeden Tag in meinem im Kinderzimmer meines Kindes. So. Und das habe ich, genau, aber am Set, nee, auf der Straße nicht, nee.
Das sind richtig schöne Momente,
ja,
oder?
Ja, tolle Momente.
Wenn dann so einer kommt. Was musstest du alles für Castings schon lernen? Und jetzt auch mal auf Castings bezogen.
Nur auf Castings
erstmal,
bezogen?
Erstmal so, musstest du fürs Casting alleine dir schon etwas draufschaffen?
Nein.
Okay, das ist ja ganz gut. Und für Rollen?
Ja.
Was war so quasi die größte Mühe, die du hattest, um dir was draufzuschaffen?
Also ich habe den Ehrgeiz, dass ich, wenn ich etwas mache, soll das perfekt, ist jetzt ein zu großes Wort, aber ich möchte, wenn ich vor der Kamera etwas behaupte, weil ich zum Beispiel ein Champion-In bin, ne, ein Champion-In, weiß ich nicht, Kickboxen,
ja,
dann möchte ich auch, dass die Leute das sehen und wirklich denken, ja, es ist ein Champion im Kickboxen. So. Und deswegen bin ich, wenn es um Vorbereitung geht für eine Rolle, wahnsinnig diszipliniert. Und ich glaube, das Krasseste, was ich mal gemacht habe, ist für einen Liebesfilm, dem Horizont so nah, 2018 habe ich ein halbes Jahr einen Personal Trainer an die Seite bekommen, weil ich ein Unterwäschemodel gespielt habe. Und mein Körper sah nicht aus wie ein Körper eines Unterwäschemodels. Und ich habe 6 Monate lang Personal Training gehabt und auch jeden Tag Essen geschickt bekommen und habe noch nicht mal Apfelsaft getrunken 6 Monate, weil da Zucker drin ist. Und habe wirklich mal geguckt, wozu ist mein Körper in der Lage, wie sehr kann er sich verändern innerhalb von 6 Monaten. Und das ist krass.
Hast du dir es beibehalten, diesen Körper?
Nein. Also, das ist ja alles Muscle Memory, ne? Der Körper hat sich schon verändert seitdem, muss man dazu sagen. Und er erinnert sich schneller. Wenn ich jetzt ein Gewicht in die Hand nehme, dann geht es schneller, dass das wieder an bestimmte Muskelpartien ausgebildet sind. Aber, nein. Vor allem die Disziplin nicht. Das war nicht so schön. Es gab Zeiten, wo ich dann 7 Tage die Woche trainieren musste, und selbst da war ich so 3 Tage privat mal in London, und ich so, jetzt bin ich in London, und hat mein Trainer gesagt, ja, aber such dir dann Gym. Und das ist dann so, ja, okay, dann gehen halt 3 Stunden am Tag von meinem London-Aufenthalt drauf, weil ich ins Gym musste.
Aber dafür halt in London, weißt du?
Dafür halt in London, das war ziemlich cool. Aber also, das war irgendwie, also das war schon die größte Disziplin, die größte Herausforderung. Aber ich durfte so viele tolle Sachen lernen. Ich habe für Sissy Reiten gelernt, was einfach ein großes Geschenk ist. Ich habe einen Motorradführerschein gemacht für Westwall. Ich habe auch für den horizontalen Kickboxen gelernt. Ich habe ein halbes Jahr Tanzunterricht bekommen für Disco 76.
Aber dabei warst du schon ein guter Tänzer, doch. Ich meine, du hast Billy Elliot schließlich auf deinem Oberschenkel.
Genau, aber ich meine, was für ein großer Traum für mich, dass ich dann auch noch Tanztraining bekommen habe, um einfach Tänzer zu spielen. Oh, es war toll.
Hast du für die Rolle des Unterwäschemodels, hast du wenigstens den Deutschen Filmpreis bekommen? Hat sich's gelohnt am Ende wenigstens?
Nein, da den Jupiter Award habe ich dafür bekommen.
Okay, genau. Welche Rolle war das? Welcher Film?
Dem Horizont so nah.
Das war dem Horizont so nah.
Das war dem Horizont so nah, genau, mit Luna Wedler von Studio Kanal. Buchverfilmung, ganz traurig. Wenn man mal heulen möchte, Liebesfilm mit Heulgarantie, kann man sich dem Horizont so nah anschauen.
Wie gerne begibst du dich außerhalb deiner Komfortzone? Also es liegt schon in der Natur der Sache, dass man es eigentlich nicht tut. Also es liegt schon in der Natur des Begriffs. Und dennoch höre ich immer wieder von Menschen, auch SchauspielerInnen ganz viel, die sagen, ich mache das gerne.
Ja, das ist, glaube ich, auch der Grund, oder das ist eines der Sachen, die uns antreiben. Also ich bin grundsätzlich, ich, ich bin immer auf der Suche nach Entwicklung. Mhm. Und ich glaube, Entwicklung kann nicht passieren, wenn du nicht deine Komfortzone verlässt.
Also das heißt, war auch der, immer wieder deswegen.
Weißt du, es war auch der Grund, warum habe ich angefangen zu studieren? Weil ich hatte ja eigentlich gar keine Zeit fürs Studieren. Ne? Ich habe irgendwie gedreht und dann dennoch dachte ich, na, es gab so Momente, wo ich einfach das Gefühl hatte, ich muss meinen Kopf wieder für irgendwas, für etwas anderes anmachen. Und wie wäre es denn jetzt, wenn ich Anglistik studiere? Und da gab es ja auch ganz viele Momente, in denen ich aus der Komfortzone austreten musste, weil ich nach Dreharbeiten eigentlich nur noch hätte schlafen wollen, aber abends noch weiter Hausarbeit schreiben musste. Mhm. Und es muss ja nicht immer was ein physisches aus der Komfortzone raustreten sein. Total. Und das sind aber Dinge, die mich total voranbringen und die mir Spaß bringen am Ende.
Aber es war ja nicht Fernuni, ne?
Du hast es war hier nach
Präsenz,
HU.
Auch mit Präsenz in Berlin.
Genau. Ich habe dann, deswegen habe ich auch ein bisschen länger studiert als Regelstudienzeit, weil es nicht anders ging und weil ich immer auf ProfessorInnen angewiesen war, die mir auch ermöglicht hatten, in einer Präsenzveranstaltung hybrid dazugeschaltet zu werden. Das haben aber nicht alle ermöglicht. Okay. Deswegen musste ich manchmal einfach noch ein Semester ranhängen, weil es die bestimmten Kurse, die ich brauchte, nur im Sommersemester gab. Aber es gab am Ende tatsächlich Leute, die ihr Ja gegeben haben, weshalb ich das denn beenden durfte. Das war super.
Okay.
Ja.
Gab es für Disco 76 ein Bewerbungsvideo?
Ja.
Wo hast du es aufgezeichnet?
In meiner Wohnung mit meiner besten Freundin, die sich dann ein Handtuch auf den Kopf packen musste, weil ich meinte so, du kannst nicht, du lachst, wenn ich das gleich mache, weil ich musste tanzen. Und ich, also es war jetzt auch kein schöner Tanz, es war so, ich habe halt so ein Disco-Macho getanzt und das war halt ein bisschen funny und dann habe ich zu ihr gesagt, die einzige Möglichkeit ist, dass du hier die Kamera in die Hand nimmst, dich nicht bewegst, aber du wirst nicht sehen, was ich mache.
Und es hat funktioniert.
Hat funktioniert.
Die Koteletten damals, wir sind ja in den 70er Jahren, waren
leider echt. Ja, auch okay. Ein großer Nachteil meines Berufs, ich hatte ein halbes Jahr echt scheiß Koteletten.
Und das fällt auf.
Naja, der Rest war rasiert.
Das zieht Blicke auf sich.
Das war, also vielleicht habe ich mehr Blicke gespürt, als sie tatsächlich da waren. Aber man denkt ja, man ist gerade der hässlichste Mensch auf diesem Planeten.
Denn ihr müsst ja oft oder regelmäßig auch eine bestimmte Frisur wachsen lassen und die kannst du nicht...
Ich habe gerade ganz lange Haare. Ich fühle mich ganz unwohl mit meiner jetzigen Frisur.
Du hast jetzt gerade lange Haare?
Ich finde es relativ lang.
Ach, alles ja. Klar. Für welche Rolle?
Ich habe vor 2 Tagen ein Projekt abgedreht in Prag, Jossi, für die ARD-Mediathek. Also Jossi ist der Arbeitstitel, auch von SWR und Arte. Mhm. Da wir aber erst in 3 Wochen das Plakat shooten, darf ich meine Haare bis dahin nicht verändern. Schnarch. Ja, das ist ein bisschen nervig, deswegen trage ich Cappy jeden Tag.
Okay, und war das Schlimmste bisher?
Nein, das Schlimmste war Disco, die Koteletten.
Die Koteletten.
Weil den Schnauzer von Franz, von Sissi... Mhm. Das finde ich, also ich finde am Ende, Yannick, zu Yannick passt der Schnauzer nicht, aber der Schnauzer war noch okay. Aber die Koteletten, die gingen ja wirklich bis zum Kiefer. Das fand ich so schön.
Jetzt würdest du eine Rolle annehmen, bei der du eine Tonsur tragen musst. Du weißt, die bei Narziss und Goldmund hier.
Ja, oder bei der Päpst.
Sabine Hambrea, der ist ja wirklich dann so. Und lag ja auch in Südamerika am Strand mit seiner Freundin, mit Tonsur. Und es gab ganz krasse Blicke, wenn man, okay, was macht der Mönch da mit dem Babe? Und das hat er erzählt damals. Das war natürlich sehr schön. Aber damit musst du dann wirklich wochenlang rumlaufen. Mhm. Klar kannst du eine Mütze tragen, wenn es geht, aber irgendwann hast du keinen Bock auf Mütze.
Nee, hab keinen Bock. Also. Und im Bett mit Partner oder Partnerin abends liegt man ja ohne Mütze.
Ja.
Die müssen dann auch relativ viel durchmachen.
Ja. Gerade viele Theaterschauspieler, die so besonderen interessanten Look haben, sind ja gar nicht immer so die Schönen, sondern die haben so charismatische Gesichter. Weißt du, wann kann auch mal gut auszusehen? Wie oft ist sowas auch mal ein Nachteil? Meistens heißt es ein Vorteil. Und ich behaupte ja immer noch, du bist wahrscheinlich deswegen angesprochen worden, auch wenn du es bestreitest. Aber also, kann das ein Nachteil sein?
Optik und Schönheit liegt ja immer im Anbetracht, ne? Das ist ja immer eine Meinung des Betrachters. Aber,
das stimmt,
es gibt
aber
natürlich,
man kann sich schon ein bisschen einigen.
Es gibt,
natürlich
ja, aber auch, so gewisse auch das Typen, ist, ne? Ja, ist ja gesellschaftliches Konstrukt, was wir uns da aufgebaut haben. Das sind ja Schönheitsideale, die nur die Gesellschaft kreiert hat. Und die ändern sich ja zum Glück auch. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass sich da irgendwie, dass da Bewegung reinkommt. Aber nun gibt es leider diese gesellschaftlichen Schönheitsideale. Und ich habe schon ein paar Mal die Absage bekommen, das passt nicht, da ist dir deine Schönheit im Wege. So.
Okay, gibt's also echt.
Und das gab eine Zeit lang, da ist das sehr häufig passiert. Und das war eine Zeit lang, in der ich ganz, ganz traurig war und auch kurz dran gezweifelt habe, ob das für mich der richtige Weg ist, weil ich merkte, wie engstirnig Deutschland ist. Und wie, weil ich finde, das ist ein deutsches Phänomen. Also, ne, wenn man mal rüberguckt in die Staaten, da. Also, ja, Leonardo DiCaprio war einfach ja ein bildschöner junger Mann und hat einfach alle Rollen abgestaubt. Und das ist nur eins von vielen Beispielen, ne? Und da habe ich mich einfach, Deutschland ist immer noch sehr kategorisch unterwegs und da hatte ich halt einfach gehofft, dass sich da was ändert. Oder dass das irgendwann, dass man nicht mehr gesagt bekommt, wenn man ein gewisses Aussehen hat, ist es nicht so glaubwürdig, dass man leidet. Warum sollte man leiden? Mhm. Das ist dann ein Problem.
Hat sich was geändert, ein bisschen schon?
Es geht auf jeden Fall in eine Richtung, dass sich was ändert, ja, würde ich sagen.
Das Schauspielbusiness ist ja an sich eine ganz lockere Community, würde ich denken. Also von außen denken wir das ein bisschen. Du hattest ja dein Coming-out vor ein paar Jahren, weil es dir auch wichtig war. Kennst du heute noch Fälle, wir reden 2025, in denen SchauspielerInnen Nachteile hatten, weil sie sich geoutet haben?
Ja, auf alle Fälle.
Echt?
Also auch hier, Deutschland ist so kategorisch. Wie oft hört man, ah nee, wir haben jetzt ja schon einen schwulen Film rausgebracht. Jetzt kommt nicht noch einer ins Repertoire. Es ist wirklich ein großes Problem, weil wir haben ja auch schon davor 195 Filme rausgebracht mit einer heterosexuellen Liebe. Aber das wird nicht erwähnt. Unter den 200 Filmen darf denn ein Film queere Liebe sein. Und das ist nicht die Lebensrealität, in der ich lebe. Und die ich auch mir wünsche, dass die abgebildet wird in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft.
Du setzt dich ja zumindest auch ein für die Sichtbarkeit von queeren Themen und so. Also trägst natürlich auch aktiv dazu bei, dass sich sowas vielleicht ja auch mal ändert. Was hat sich verändert für dich seit dem Coming Out? Ich glaube, es war ganz unspektakulär. Hast du ein Foto gepostet mit deinem Freund damals?
Und genau.
Guck mal. Eigentlich hätte ich heute gedacht, da regt sich überhaupt kein Mensch mehr auf.
Ja, doch,
das
vor allem
jetzt. Das ist
das
Natürlichste eigentlich von der Welt.
Ja, das ist die kleine Bubble, in der wir leben. Aber vor allem jetzt, ich meine, wir sind ja wahnsinnig rückläufig in allem, gerade politisch. Das ist ja auch so, dass man sich selbst als queerer Mensch in Deutschland Gedanken macht, oh, ist eigentlich die Ehe für alle gefährdet? Ne? Also sollte ich noch, aber ich bin jetzt verlobt seit über einem Jahr und das ist eine total schöne Phase auch, die Verlobungsphase. Und ich will auch auf jeden Fall heiraten, wir wollen auch heiraten, aber es muss der perfekte Moment dafür kommen. Und ich habe total Angst, dass man sich irgendwann ranhalten muss, weil man sich sorgt darum, ob man es überhaupt noch kann. So, aber das nur mal dahingestellt. Ich dachte, es würde sich nicht so viel verändern, weil ich privat und auch am Set, also außer für die Öffentlichkeit, habe ich da nie ein Geheimnis draus gemacht. Und deswegen dachte ich, es wird sich nicht viel verändern für mich. Aber es fiel eine Last von meinen Schultern, die ich vorher nicht gespürt habe. Und das war, ich fühle mich ganz frei. Und ich fühle mich vor allem bestärkt darin, dass ich ganz tolle Nachrichten von immer wieder von Leuten bekomme. Und ich lese sie alle. Also wenn ihr das hört und wenn ihr mir mal geschrieben habt, ich antworte darauf nicht immer. Ne? Aber ihr müsst wissen, es kommt bei mir an. Und es macht mich ganz doll glücklich, wenn ihr euch bestärkt fühlt, darin auch den Schritt zu gehen, weil das hätte ich früher gebraucht. Und deswegen war das auch für mich eine aktive Entscheidung, diesen Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen, weil ich Leuten zeigen wollte, es ist möglich. Es ist möglich, ein freies, ein schönes Leben zu führen, wenn man dazu steht.
Du bist ja also auch dieser Vorbild. Funktion, die du jetzt hast, auch bewusst, weil du sie selber auch nicht hattest.
Bin ich mir mittlerweile bewusst, weil ich so viel Feedback bekomme. Das war, ne, also es war schon, ich habe schon gedacht, ja, ich muss das jetzt oder will das jetzt auch machen für die Community.
Ja.
Aber welchen Impact das Ganze hat, das hatte ich mir nicht vorgestellt.
Ja. Wer hat wem den Antrag gemacht?
Sowohl als auch. Es gab zwei.
Es gab zwei?
Mhm.
Okay.
Also einer von ihm, einer von mir.
Okay, wie sah seine aus?
Er hat sich den Antrag auf sein Bein tätowiert, wo wir schon über Tattoos gesprochen haben. Das war ein ganz schöner Antrag.
Was stand da auf dem Bein?
How about you and me forever? Yes zum Ankreuzen oder fuck yeah zum Ankreuzen?
Und okay.
Und ich habe mit einer Tattoo-Nadel angekreuzt.
Na wirklich?
Fuck yeah.
Mit Tente. Also hatte so ein kleines Tätowierset dabei.
Ja.
Und du hast es angekreuzt. Ja. Mega.
Ja.
Love it. Und dein Antrag?
Mein Antrag Habe ich nicht öffentlich gemacht.
Okay.
Das bleibt unser kleines, das bleibt unser privater Teil.
Also konntest du noch einen draufsetzen?
Mein Mund ist geschlossen.
Wirf den Schlüssel in den See.
Das bleibt bei Felix und mir.
Hast du dir daraufhin nochmal was tätowieren lassen? Denn die drei Tattoos haben wir eigentlich alle schon besprochen.
Das kann ich sagen. Ich trage einen Verlobungsring. Mein Antrag hatte was mit einem Ring zu tun.
Gut. Janik, einer deiner besondersten Tage, denn das habe ich damals mitbekommen, der fand wirklich hier ganz in der Nähe statt. Wenn wir hier aus diesem Fenster gucken, dann sehen wir, also gut, wir sind auf der falschen Seite des Gebäudes, aber theoretisch könnten wir auf den Bundestag gucken. Du durftest eine Rede halten bei der Gedenkstunde für die Opfer des Holocaust. Darunter natürlich auch homosexuelle Menschen, dass man jetzt auch mal in den Fokus auch gerückt hat.
Also wir müssen dazu sagen, zum allerersten Mal wurde den Homosexuellen gedacht, ne? Und zwar nach wirklich etlichen Jahren. Es war nie möglich und wäre wahrscheinlich jetzt unter der Leitung der CDU auch absolut nicht vorstellbar, dass man den queeren Menschen denkt, aber damals noch mit Bärbel Baas, und ich hatte mit ihr mich darüber unterhalten, der wir das auch zu verdanken hatten, dass das endlich den queeren Opfern gedacht wurde. Und das fand zu einer Zeit statt, in der es zum Glück möglich war. Und das ist passiert viel zu spät, aber dennoch ist es passiert. Und da, das ist ganz wichtig und ganz toll.
Du hast den Opfern sozusagen eine Stimme geliehen, Karl Gorath, weil diese Person sozusagen, für die du ganz konkret gesprochen hast. Und Janik, das ist wirklich ein krasses Bild gewesen. Du hinter diesem Bundestagsrednerpult. Zunächst mal, als man dich gefragt hat, ob du dir das vorstellen kannst, was hast du da gedacht?
Also, das war so eine Mischung aus Schnappatmung und es stand, also es war sofort ein natürlich, weil größte Chance, größte Ehre, die ich mir jemals vorstellen könnte. Aber es gab auch ganz viel Fragezeichen. Nämlich, warum ich? Wer hat den Text geschrieben? Worum geht's? So. Und dann haben wir uns getroffen im Bundestag und hatten ein Kennenlernen und haben unsere Fragen stellen dürfen. Und der traurige Grund, warum ich Karl Gorath meine Stimme geliehen habe und Marin Kreumann einem lesbischen Opfer, ist der, dass es keine Zeitzeugen mehr gibt. Und dadurch, dass niemand aus der Zeit sprechen konnte, haben sie zwei Persönlichkeiten, zwei öffentlich geoutete Persönlichkeiten gebeten, denen die Stimme zu leihen. Und es war ein unfassbar wichtiger Moment und ich glaube, der absurdeste meines Lebens. Und es war ganz toll.
Wie aufgeregt warst du,
ich hab einen Blackout.
Als du zu dem Pult gegangen bist?
Ich hatte einen Blackout. Ich bin einmal kurz gestolpert. Das sieht man, wenn man ganz genau hinguckt, weil ich so aufgeregt war. Und dann weiß ich nur noch, wie ich mich hingesetzt habe. Ich kann mich an die Zeit dazwischen nicht mehr erinnern, weil das waren zu viele Gefühle, die ich nicht kontrollieren konnte.
Ja.
Weil du musst dir auch vorstellen, es war eine Rede, die man in den Raum hineingesprochen hat, aber rechts und relativ vor mir in der Mitte waren Menschen, die ich nicht angucken wollte. Ich habe zum ersten Mal...
Denn du hast ja schon auch mit dem Blick geschwenkt. Also von links nach rechts.
Musste ich natürlich aus Respekt, aber ich habe zum ersten Mal Parteimitglieder der AfD live gesehen und da wurde mir schlecht. Ich gucke auch nicht gerne in die Gesichter der CDU. Ich habe viel Kraft von dem linken Flügel bekommen und von der Mitte links. Und hinter mir saßen auch sehr freundliche Gesichter, die mir Kraft gegeben haben. Aber es war auch das, ne, mit zu vereinbaren, war für mich eine große, große Herausforderung.
Und was war, nachdem du dich gesetzt hattest? Was hast du dann alles noch mitbekommen?
Dann habe ich es mitbekommen, aber das ist alles wie so ein kleiner Film, der da so drüber liegt.
Ja, insofern, also hast du es dir angeschaut mal?
Ja.
Als auf Video?
Ja.
Und erkennst es dann aber auch nicht wieder?
Also ich erkenne es, ich war ja schon in dem Raum, ne? So ist es nicht, aber es ist einfach dieser Moment der Rede, daran erinnere ich mich wirklich nicht mehr.
Ja. Aber was für ein Abenteuer.
Ja, es war ganz irre.
Was für ein besonderer Moment. Mhm. Kann danach kaum noch was kommen. Mhm. Oder was das noch toppen kann.
Das
so.
Kann, glaube ich, nichts mehr toppen, aber es muss es ja auch nicht. Es ist ja auch wirklich ein Moment, der einfach so für sich stehen darf.
Zum Schluss noch eine kleine Autovervollständigung. Janik, vervollständige folgende Sätze.
Mache ich.
Ein Buch, das einen bleibenden Eindruck für mein Leben hinterlassen hat, ist...
Das Ende von Eddie von Edouard Louis.
Das Ende von Eddie, okay. Mhm. Warum? Ich kenn's nicht.
Ah, ich dachte, ich soll jetzt einfach nur einen Satz beenden.
Also, ja, mich interessiert allerdings auch, du hast völlig recht, mich interessiert's aber zu sehr, deswegen muss ich nachfragen.
Edouard Louis ist ein französischer Schriftsteller, der mittlerweile 33 Jahre ist und von der New York Times als die Stimme Frankreichs genannt wird. Ah. Hat auch viele seiner Bücher wurden auf die Bühne gebracht. Er selbst spielt ein Stück an der Schaubühne in Berlin und er hat jetzt seinen 7. Band rausgebracht, Der Absturz, und er erzählt in 7 Büchern seine Geschichte, sein Aufwachsen in einer nordfranzösischen Provinz als schwuler junger Mann mit einem alkoholkranken Vater, alkoholkranken Bruder und seinen Auszug aus dem Dorf nach Paris und wie er dort Schriftsteller wurde. Und das erzählt er über 7 Bücher. Und viele der Bücher wurden am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, am Frankfurter Schauspiel, an der Schaubühne laufen seine ganzen Stücke. Im Herzen der Gewalt läuft in Berlin auch schon seit 8 Jahren. Es ist wirklich unfassbar. Und dieser Schriftsteller hat einen Nerv getroffen. Ich konnte mich so dermaßen damit identifizieren. Auch hier wieder, ich wurde immer unterstützt, aber einfach dieses, was bedeutet es als junger Mann, der sich erst nach der Schulzeit outet, in einem Dorf groß zu werden. Ne? Und da habe ich mich ganz, ganz toll wieder gesehen. Und ich habe den ersten Band, das Ende von Eddie, während einer Zugfahrt durchgesuchtet von Berlin nach Köln. Ich habe mich hingesetzt, angefangen zu lesen. Ich bin in Köln angekommen, das Buch ist beendet und ich war einfach hin und weg. Deswegen
dann ist auch nicht so dick, das Buch.
Nee, es hat so 250 Seiten. Okay, ja. Die sind alle sehr dünn eigentlich. Also Berlin, alle Köln. Bücher von ihm, das letzte erschien jetzt im Aufbauverlag. Mhm. Das sind unfassbar.
Im Aufbauverlag 250 Seiten.
Genau.
18,90 Euro.
Richtig, teurer. Hardcover kostet ja mittlerweile leider ein bisschen.
Ja, klar. Und du hast ihn natürlich getroffen in der Zwischenzeit.
Nein, noch nicht.
Ach so, weil er in Berlin ist und Theater spielt.
Eine Freundin von mir, Alina Stiegler, spielt im Herzen der Gewalt und kennt ihn sehr gut dadurch. Und wir haben aber gechattet.
Okay,
ja, das hat er weil schon. Ich ihm mein Danke einfach mitteilen wollte. Und er hat reagiert und es hat mich ganz froh gemacht.
Wie viel schön. Und du liest viel. Also hast du angedeutet vorhin schon, du liest richtig viel. Ja. Ein Geräusch, das auf jeden Fall zum Soundtrack meines Lebens dazugehört, ist...
Oh Gott. Ich will kein Geräusch eines Streamers machen, aber das ist jetzt auch eines Studios aus LA, aber oder das Disney Märchenschloss, die Musik am Anfang. Also irgendeine.
Oh, wie geht die?
Das ist aus. Aus Pinocchio.
Aus Pinocchio.
Aber es ist, glaube ich, 20th Century Fox Musik.
Okay, sehr schön. Mein Adrenalin hole ich mir, wenn...
Oh, wenn ich auf die Bühne gehe, vor die Kamera trete. / vor die Kamera trete.
Ja. Der Geruch, der mich sofort in meine Kindheit katapultiert, ist...
Wenn ich in mein Elternhaus eintrete.
Denn wonach riecht's da?
Es ist ja nicht zu beschreiben, aber nein, es ist der Geruch, den man kennt.
Ja. Meistens, wenn man lange da ist, riecht man es ja selber nicht mehr. Ja. Aber du warst lange noch weg, um das wieder wahrzunehmen. Ja. Sehr schön. So, meine größte Zeitverschwendung, die ich trotzdem liebe, ist...
Oh, Reels auf Instagram angucken.
Ach echt, bist einer von denen, die wirklich auch gar nicht anders können.
Naja, also es ist jetzt nicht so, dass ich danach süchtig bin, aber wenn es so abends, wenn ich so sage, oh, ich gucke jetzt mal kurz noch 2 Reels, das endet natürlich in einer halben Stunde, die ich einfach damit verbringen könnte, 30 Minuten länger zu schlafen, aber man entscheidet sich dann trotzdem für den Sog.
Ja. Ich fühle mich unbesiegbar, wenn...
Ich fühle mich unbesiegbar, wenn ich von meinen Freundinnen umgeben bin.
Die verrückteste Regieanweisung, die ich je bekommen habe, war...
Ich möchte bitte eine Kollegin von mir zitieren, weil das nicht meine Regieanweisung ist, aber weil die so lustig ist. Sie hat letztens die Regieanweisung bekommen, jetzt spiel's mal extra schlecht. Und... Das, also wirklich, das finde ich so lustig. Die würde ich gerne mal bekommen, die Regieanweisung.
Jetzt spielt es mir alles so schlecht, ist wirklich schön. Und zum Schluss, mein perfekter Drehtag beginnt immer mit...
Beginnt immer mit einem Kaffee und Buch.
So, Yannick, du bist ja nicht nur bekannt als Schauspieler aus Film und Fernsehen, auch als Sprecher. Mhm. Kennt man dich natürlich, ob bei den 3 Fragezeichen Kids, aber auch diversen Hörspielen. Es gibt ein neues Hörspiel, das sehr aufwendig ist. Mhm. Es ist das erste Hörspiel, das quasi aus einem erfolgreichen Videogame gemacht wurde. Sehr aufwendig, mit Orchester. SWR-Sinfonieorchester hat die eigene Musik eingespielt, geschrieben von den Machern auch der Game-Musik damals. Und du spielst Simeon, oder Sim, oder wie nennt ihr das?
Es gibt die Kurzform Sim und die lange Version Simeon, genau.
Erzähl ganz kurz den Weg von Simeon. Er versucht, seine Familie ja zu retten.
Genau, also wir erzählen eine Vorgeschichte der bekannten Anno-Game-Reihe, ne? Und es kam jetzt gerade im August das neue Anno 117 raus. Wir befinden uns im Römischen Reich und wir erzählen die Vorgeschichte, die mit dem Computerspiel an sich erstmal dann nichts zu tun hat, also eine abgeschlossene Geschichte. Aber das ist ein Hörspiel-Podcast, nennen wir es, in diesem Anno-Universum. Und Sim und sein bester Freund Ben verkaufen sich als Sklaven, aber eigentlich mit dem ganz naiven Gedanken, dass sie im Römischen Reich sehr schnell aufsteigen können, um dann Reichtum zu ihren Familien, die alles verloren haben durch den Brand, bringen können, um dann ein tolles Leben zu führen. Und das geht natürlich von Sekunde 1 an schief. Und Sim läuft durch die verschiedensten Wege. Er landet im Kolosseum, er landet bei der Feuerwache, er landet bei einem anderen Volk und versucht einfach, sein Leben zu retten.
Und er landet vor allem bei einem sadistischen Chefsklaven.
Und so, genau.
Und die Liebe ist auch noch im Spiel.
Und die Liebe ist natürlich auch noch im
Spiel.
Nicht
was wäre denn ist, die Tochter.
Diese Geschichte ohne besondere Liebe. Ja klar, es ist natürlich die Tochter, die er auf gar keinen Fall haben darf.
Ja, selbstverständlich. Ja. Deine Figur hat ja auch, sag ich mal, man kann es Naivität nennen, aber man kann es auch Optimismus nennen. Das hat er mit dir wahrscheinlich gemeinsam.
Das hat er ganz doll gemeinsam mit mir. Ja,
denn dein Glas ist
immer voll.
Immer voll.
Immer halb voll. Sorry, also wenn auf die Frage halb voll oder halb leer, ist es immer halb voll.
Es ist immer halb voll.
Ja.
Das ist lustig. Ich habe vorgestern war ich bei Comedian Tony Bauer. Kennst du Tony Bauer? Ein Comedian aus Duisburg.
Der Let's Dance gerade gemacht
hat. Der Let's Dance letztes Jahr gemacht hat, genau. Der mit dem fehlenden Dünndarm, der also in diesen Rucksack tragen muss, weil er mit Nährstoffen
versorgt wird. Den habe ich kurz kennengelernt,
Und so, super Typ. Und total. Er sagt irgendwie, so, für die einen ist das Glas halb leer, für die anderen ist das Glas halb voll. Ich freue mich über ein Glas. Süß. Und das ist ein schöner Satz, oder?
Ja.
Weil, siehst du, der ist hängen geblieben. Ich freue mich über ein Glas.
Das ist schön, das stimmt.
Ich habe ein Making-of, habe ich auch gesehen von eurer Produktion. Und ich fand einen Satz sehr, sehr schön. Da hat auch irgendjemand erzählt, ich weiß gar nicht, ob du das warst, aber ich glaube jetzt eigentlich nicht. Ey, denk doch mal ein bisschen mehr Disney.
Das war unser Regisseur,
der dir gesagt hat, denk doch mal ein bisschen mehr Disney.
Ja, aber das ist toll, weil ich bin totales Disney-Kind auch. Und ich konnte mit diesen Anweisungen extrem viel anfangen. Da wichtig dazu zu sagen, ist noch Disney der 90er Jahre. Weil es gibt diese spezielle Reihe an Filmen, Aladdin, Herkules, wo die Charaktere alle in gewissen Situationen total überzeichnet sind und auch so auffälliger gehen und so weiter und so fort. Und da gab es Situationen wie auf dem Marktplatz, wo er dieses Gefühl von diesen Disney-Filmen der 90er Jahre in unserem Hörspiel haben wollte. Und da wusste ich genau, was er meinte.
Du hast doch, glaube ich, auch, also du hast ja studiert nebenbei. Hast du zu Ende studiert schon?
Mhm. Ja.
Fertig. Also ich glaube Englisch oder Anglistik Medienwissenschaften.
Anglistik und Medienwissenschaften.
Medienwissenschaften.
Genau.
Und hast irgendwas mit Disney, meine ich, in deiner Abschlussarbeit gemacht.
Genau. Meine Bachelorarbeit geht um Queer-Coding in Disney-Filmen. Queer-Coding bedeutet, wenn man heterosexuell gelesenen Figuren queere Stereotypen gibt. In der Bewegung, in der Sprache, ne? Wenn man da Stereotype raufpackt von queeren Menschen. Und das hat Disney ganz viel gemacht, oder man kann es so lesen, vor allem auch in den 90er Jahren, und hat Bösewichte mit schwulen oder lesbischen Stereotypen versehen. Und da ist die Frage, was hat das für einen Impact auf Kinder, die Jafar aus Aladdin, der sich wahnsinnig schlangenartig bewegt, der einzige Mann ist mit einem Mantel, selbst die Frauen tragen Hosen, also er ist der einzige mit einem Kleid, er entspricht so dem Modeideal der 90er Jahre, er redet die ganze Zeit über so, ja, wenn dieser Mann, den man unterbewusst super homosexuell lesen kann, wenn der böse ist, das haben sie nie mit guten Charakteren gemacht, sie haben immer nur die bösen Charaktere queeren Stereotypen versehen. Ja. Und darüber habe ich geschrieben, genau.
Das ist interessant, wofür Disney-Figuren alles herhalten können. Ja. Auch ich habe neulich gesprochen mit Raffaella, die ist neurodivers. Und die erklärt anhand von Disney-Figuren ADHS und andere neurodiverse Sachen. Also ADHS, Autismus, an Ariel, der Meerjungfrau, an Pocahontas, die natürlich Synästhesie hat in feinster Reihenform. Oder Lilo von Lilo und Stitch. Interessant, gell? Was man mit Disney-Figuren alles
ja, es sollte jetzt einfach mal so weit kommen, dass wir einen offen queeren Charakter in Disney-Filmen, und zwar nicht nur als Nebenrolle, sondern auch mal im Hauptcast haben. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig für ganz viele Kinder weltweit.
Dann, danke dir für heute.
Ich danke dir.
Jetzt geht's bald weiter mit Drehen. Du kommst gerade aus Prag.
Genau.
Und gehst wohin?
Morgen fahre ich nach Hamburg, weil wir eine Live-Lesung mit den 3 Fragezeichen haben.
Yeah.
Kids. Genau, auf Kampnagel. Freue ich mich sehr drauf.
Und wo wird gedreht als nächstes?
Das kann ich dir noch gar nicht genau sagen.
Wirklich? Aber du weißt es.
Wir drehen die 3. Staffel quasi von einer Doku, ZDF-Doku, über queeres Verbrechen in der NS-Zeit. Und da reise ich nach München und Greifswald, aber weiß noch nichts über den Fall, aber freue mich immer, weil das immer tolle Drehtage sind.
Ja. Dann, danke dir. Toi, toi, toi.
Danke dir.
Und bis die Tage.
Bis dann. Tschüssi.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hallo, die Katrin hier.
Und ich bin der Ruslan.
Wir sind Hosts beim ARD-Podcast Eltern ohne Filter. Und bei uns gibt's Neuigkeiten.
Katrin und ich haben Verstärkung bekommen. Wir haben 2 neue Hosts bei Eltern ohne Filter. Und hier sind sie.
Hey, guten Morgen, hier ist Lukas. Ich bin 34 Jahre alt und ich bin, wie man, glaube ich, heutzutage so sagt, Bonuspapa einer 8-jährigen Tochter. Und ich freue mich sehr auf die Zeit mit euch bei Eltern ohne Filter. Und mit Sicherheit freue ich mich auch darauf, das ein oder andere von euch noch zu lernen.
Hallöchen auch von mir. Ich bin Elisabeth, 32 Jahre alt, habe daheim einen Mann und 2 Söhne, die sind 4 und 7 Jahre alt. Und ich freue mich so dolle auf eure Geschichten beim Podcast.
Und jetzt geht's los mit der neuen Staffel.
Und natürlich bleibt eines gleich. Wir sind der Safe Space Podcast für Menschen mit und ohne Kinder. Wenn wir übers Elternsein reden, dann ehrlich und ohne Filter.